Ich bete noch einmal. Jesus, ich danke dir dafür, dass es Grund gibt, dir die Ehre zu geben. Darüber wollen wir heute einiges hören und jetzt können wir hier ganz schöne Musik machen. Kann ich jetzt versuchen, dieses Thema zu entfalten, ein Wort zu lesen und vielleicht auch zu erklären. Aber ich wünsche mir so sehr, dass es noch etwas darüber hinaus gibt, dass du uns ansprichst. Und darum bitte ich dich jetzt, dass du uns offene Herzen schenkst dafür. Und die Bereitschaft, dich in unser Leben hineinreden zu lassen. Amen. Vor 14 Tagen stand ich schon mal hier, wie ungewöhnlich. Und das, weshalb ich das sage, ist, dass wir das Thema schon mal hatten, zurück in die Zukunft. Und dabei kam mir dann erst in der Vorbereitung noch so andere Gedanken in den Sinn. Und dann dachte ich, oh, da steckt noch mehr drin, da mache ich nochmal weiter. Also diesmal nochmal zurück in die Zukunft. Wie war das mit dem Evangelium? Wie war das nochmal mit dem Evangelium? Wir haben ja eine Last zu tragen als Gemeinde in der heutigen Zeit. Wir sind ja nur die sogenannte zweite Generation. Also wir sind ja nicht mehr die, die am Anfang dabei waren, die voller Leidenschaft und Begeisterung Dinge angefangen haben und initiiert haben, gegründet haben. Und dann sind wir. Die zweite Generation. Also man kennt das ja auch aus anderen Bereichen. Zum Beispiel Schloss Ascheberg ist ja hier ganz gut bekannt. In zwei Wochen feiern die 40 Jahre Schloss Ascheberg. Samstags sind alle eingeladen. Ganz toll da. Am Sonntag ist das auch nochmal. Und das wurde gegründet vor 40 Jahren. Da waren ein paar Ehepaare, die waren voller Leidenschaft für die Sache. Wir wollen ein Haus bauen, wo Jugendliche hinkommen können, um dort Gott kennenzulernen, besser kennenzulernen. Und die sind jetzt, 40 Jahre älter. Und Peter ist auch über 60, der Leiter. Der andere Mann, der da ist, der ist auch schon über 60. Und was kommt dann? Dann kommt die zweite Generation. Und das wird vielleicht auch anders. Aber das sind nicht mehr die Gründer. Das sind nicht mehr die, die alles hinter sich gelassen haben, um da hinzugehen. Sondern das ist jetzt die zweite Generation. Sage ich erstmal ohne Wertung. Oder die Christenheit ist entstanden, weil Leute Christus begegnet sind, so face to face, ganz nah, persönlich mitbekommen haben. Und dann ist die Christenheit entstanden, explosionsartig, weil die Augenzeugen berichtet haben, was sie erlebt haben. Und das war so glaubhaft, weil sie selbst dabei waren. Die nächste Generation waren Augenzeugen von den Augenzeugen. Und dann waren es nur noch Leute, die es vom Hören sagen kann. Und dann wir. Ein paar Generationen später. Und ganz bei mir ganz so persönlich und wahrscheinlich bei vielen anderen auch, die schon gesagt haben, jawohl, ich will mit Christus leben. Da war am Anfang mal dieser Punkt, wo wir sagten, jawohl, dafür lohnt es sich zu sagen, Jesus soll mein Herr sein. Das wünsche ich mir. Und alles soll ihm unterliegen. Da war so viel Begeisterung und Leidenschaft und Erkenntnis und da hat mich so viel mitgerissen. Erschütterung vielleicht sogar, Bewegtheit. Aber irgendwann habe ich mich daran gewöhnt. An Jesus, ans Kreuz, an den Tod am Kreuz. Habe ich mich daran gewöhnt, kenne ich ja schon. Kenne ich schon lange. Wenn wir in Zukunft wieder diese Leidenschaft, diese Begeisterung haben wollen für unser Glauben, also ich rede eigentlich jetzt mehr zu mir. Wenn ich das wieder haben möchte, dann glaube ich, dass es wichtig ist, nochmal zurückzuschauen auf das, wie das mal war. Deshalb dieser Titel, Zurück in die Zukunft. Es geht um die Zukunft, aber um die gut zu gestalten, schauen wir zurück. Zurück in die Zukunft. Wir auch als Gemeinde müssen das ja auch tun, manchmal zurückschauen, manchmal diese Fragen stellen. Wozu sind wir da? Was wollen wir eigentlich? Warum gibt es uns? Ich habe mal versucht, diesen Auftrag, der ja in unserem Heftchen steht, ihr kennt den Auftrag ja auswendig, aber ich fasse ihn nochmal in einem Satz zusammen. Wir wollen allen Menschen, mit denen wir zu tun haben, helfen, ein auf Christus ausgerichtetes Leben zu führen. Allen Menschen, die wir treffen, wollen wir helfen, ein auf Christus ausgerichtetes Leben zu führen. Dabei geht es natürlich um das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus. Er selbst ist es ja. Kennt ihr schon, ne? Ich sage es trotzdem nochmal, das Evangelium, Jesus ist Gott. Eine Reaktion, ja. Jesus hat als Mensch auf der Erde gelebt. Er hat all die Dinge, die ich zwischen Gott und mich gestellt habe, alle Gedanken, Worte, Taten, dafür ist Jesus gestorben, damit da nichts mehr zwischen Gott und mir steht. Dafür ist er gestorben und dafür ist er auferstanden vom Tod. Das ist die gute Nachricht. All das ist die gute Nachricht, dass er jetzt beim Vater sitzt und für mich mein Anwalt da ist. Für die Dinge, die ich immer wieder noch falsch mache. Das ist die gute Nachricht, dass Gott durch den Heiligen Geist uns begleitet auf Schritt und Tritt. Das ist die gute Nachricht. All das zusammengefasst ist das Evangelium. Warum sage ich das so nochmal? Kennt ihr alles, oder? Also viele. Ich habe das vor 2 Wochen gesagt, weil ich glaube, dass es eine Sprachlosigkeit gibt unter Christen. Wie soll ich das denn sagen? Na, jetzt habt ihr mal ein Beispiel. So kann man das sagen. Zum Beispiel. Kann man auch anders sagen. Ich habe 2 Punkte heute. Das eine ist völlig überraschend. Das Evangelium von Jesus Christus ist das Zentrum. Tertullian, der war ein Theologe der frühen Christenheit. Und der, das kommt später erst, Entschuldigung. Okay, also das Evangelium von Jesus Christus ist das Zentrum. Was sind die hervorstechenden Merkmale unserer Gemeinde? Was ist das, wenn man euch zum Beispiel fragt, hör mal, Viktor, du gehst zur FEG Kiel, wofür steht ihr eigentlich? Sag mal. So, und dann, was antworten wir? Sagen wir dann vielleicht, naja, die haben so eine ganz interessante Gemeindestruktur. Das ist das Merkmal der FEG. Oder vielleicht, ja, die haben so eine besondere biblische Überzeugung, die sie betonen. Ist das das besondere Merkmal? Wofür stehen wir? Ich hab da auch das zusammengefasst. Ich war so in Zusammenfassungslaune. Wir möchten, also das, wofür stehen wir? Das ist eigentlich eine sehr gute Antwort, finde ich. Also wofür stehen wir? Wir stehen dafür, dass die Hauptsache bleibt. Und wenn ihr das antwortet, ich verspreche euch ein Gespräch über den Glauben. Wir möchten, dass die Hauptsache bleibt. Die Hauptsache ist das Evangelium von Jesus Christus. Woher wissen wir das? Das steht im Neuen Testament, Kolosserbrief, Kapitel 1, die Verse 28 und 29. Ich lese mal vor. Ihn, Christus, verkünden wir. Wir zeigen jedem Menschen den richtigen Weg und unterrichten jeden Menschen in der Lehre Christi. Wir tun es mit der ganzen Weisheit, die Gott uns gegeben hat. Denn wir möchten jeden dahin bringen, dass er durch die Zugehörigkeit zu Christus als geistlich reifer Mensch vor Gott treten kann. Das ist das Ziel meiner Arbeit. Dafür mühe ich mich ab und dafür kämpfe ich im Vertrauen auf Gottes Kraft, die in meinem Leben so mächtig am Werk ist. Paulus sagt, dass er jeden Menschen, dem er begegnet, unterrichten möchte. Er müht sich dafür ab. Er kämpft dafür, dass das Evangelium von Jesus Christus unter die Menschen kommt. Das ist das Wichtigste. Falls es euch in der Gemeinde hier auffällt, dass wir häufig von Jesus reden, das ist Absicht. Deswegen, falls euch auffallen sollte, dass wir häufig vom Evangelium reden, ja, gut erkannt. Absicht, deswegen, weil das hier steht. Darum dreht sich alles. Es gibt ja immer wieder Kritiker, auch hier in diesem Raum, die sagen, naja, nur das Evangelium, ich meine, das ist doch schnell verstanden. Was ist mit den tiefer gehenden Details? Das Evangelium ist ja nur das kleine 1x1, das ABC des Glaubens. Das muss man schlucken und dann geht's erst richtig los. Glaube ich nicht. Nein. Ich sage das mit Paulus zusammen, dieses Nein. Galater 5, Vers 6, jetzt kommen so ein paar Bibelstellen, ganz kurze, aber schöne. Das Einzige, was zählt, ist der Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe als echt erweist. Das Einzige, was zählt, ist, dass Glaube und Taten zusammenkommen müssen. Und im Römerbrief 10, Vers 17 passend dazu, wie wir gesehen haben, setzt der Glaube das Hören der Botschaft von Christus voraus. Wenn man diese beiden Verse zusammennimmt, wisst ihr, was dann rauskommt? Dann könnte man sagen, wenn ich ein Glauben leben will, immer mehr, der tatkräftig ist und echt, muss ich immer wieder die Botschaft von Christus hören. Immer wieder. Ist euch beim Tanken auch schon mal aufgefallen, man muss immer wieder das Gleiche tanken. Sonst kann man nicht fahren. Das Das funktioniert nicht. Das Evangelium ist nicht nur das ABC, sondern das A bis Z. Für die Griechen Alpha und Omega. Das Evangelium, das ist mehr als nur eine kleine komprimierte Nahrung, die man einmal nehmen muss, sondern es ist das komplette Programm. Wir müssen es hören und wir müssen es verinnerlichen. Wir müssen begreifen, was es bedeutet für unser Leben, das Evangelium tatsächlich zu verstehen. In Galater 6, Vers 14 sagt Paulus, damit höre ich dann auch auf mit dieser kleinen Reihe der Verse, für mich jedoch ist es unmöglich, auf irgendetwas anderes stolz zu sein, als auf das Kreuz von Jesus Christus, unserem Herrn. Auch in unserer Gemeinde soll das unser Stolz sein. Jesus Christus. Wir sind nicht stolz auf unsere wirklich tollen Musikteams. Wir sind noch nicht mal stolz auf die gut aussehenden Moderatorinnen und fähigen Moderatorinnen und den einen Moderator. Wir sind noch nicht mal stolz auf die Hauskreise oder den Seniorenkreis oder den Skywalker-Kreis. Darauf sind wir nicht stolz und wir sind auch nicht stolz auf die Entwicklung unserer Gemeinde und auch nicht stolz auf die tollen Menschen in unserer Gemeinde. Auf das Gebäude sind wir sowieso nicht stolz, aber das Einzige, worauf wir stolz sind, ist Jesus Christus. Darauf sind wir stolz und sonst nichts. Das Evangelium von Jesus Christus, das gilt es zu verstehen und zu verinnerlichen, zu leben. Mein zweiter und letzter Punkt, das Evangelium von Jesus Christus hat zwei ernstzunehmende Bedrohungen. Und jetzt Tertullian, wie eben schon, das hatte ich dann, wenn man so zweimal direkt hintereinander predigt, ist das manchmal verwirrend. Tertullian hat gesagt, genauso wie Jesus zwischen zwei Verbrechern gekreuzigt wurde, muss das Evangelium immer wieder gekreuzigt werden oder wird das immer wieder gekreuzigt. Und zwar durch zwei Bedrohungen. Die erste Bedrohung ist Religiosität beziehungsweise Gesetzlichkeit und der zweite Feind ist die Irreligiosität beziehungsweise Relativismus. Sie rauben dem Evangelium in mir die Kraft. Was meine ich damit? Also erstmal erkläre ich die Begriffe Religiosität beziehungsweise Gesetzlichkeit. Dahinter verstehe ich eine Ansicht, du musst ein heiliges und gutes Leben führen nach ganz bestimmten Regeln und Vorgaben und dann wirst du gerettet. Dann, wenn du das schaffst, dann wird Gott dich annehmen, dann wird er da sein. Wenn du das alles auf die Reihe kriegst, dann ja. Und die Irreligiosität beziehungsweise der Relativismus, der betont etwas anderes. Ich muss gar nicht gerettet werden. Und wenn, dann rette ich mich mal schön selbst. Ich bin mein eigener Herr und mache, was ich will. Das sind die beiden Bedrohungen. Und wenn wir das, was wir bisher vom Evangelium verstanden haben, darin irgendwie wiedererkennen, dann haben wir ein Problem. Weil dann unser ganzer Glauben sehr schnell ins Wanken gerät. Das ist nicht das Evangelium. Kein Stück. Diese beiden Ansichten sind echte Bedrohungen für unseren Glauben. Und warum ist das so wichtig, das Evangelium richtig zu verstehen? Weil darin die Kraft liegt. Nur im Evangelium liegt die Kraft, dass sich in unserem Leben wirklich dauerhaft etwas verändert. Nur darin im Evangelium liegt die Kraft. Ein paar Beispiele werde ich jetzt aufzählen. 5 an der Zahl. Und da gehe ich immer nach demselben Muster vor. Ich werde also die These sagen, dann sage ich das aus der Sicht eines religiös geprägten Menschen, aus der Sicht eines irreligiös geprägten Menschen und aus der Sicht eines vom Evangelium geprägten Menschen. Also die erste These lautet, das Evangelium verändert unseren Umgang mit Gottes Geboten, wie wir ihn in der Bibel finden. Ein religiös geprägter Mensch reagiert wahrscheinlich, das ist natürlich sehr pauschal, ist mir schon bewusst, reagiert wahrscheinlich wie folgt auf die Gebote Gottes. Ich bin den Geboten Gottes gehorsam. Ich bringe Leistung, ich mache und tue. Deswegen muss Gott mich annehmen. Wegen meiner Leistung. Und wenn so ein Mensch die Bibel aufschlägt, dann werden ihm zu 90% lauter Gebote entgegenspringen, die vielleicht gar nicht als Gebote gemeint sind. Das ist egal. Und ein großer Druck entsteht. Ich muss sie halten. Wenn ich sie nicht halte, dann habe ich ein großes Problem, weil dann nimmt mich Gott ja nicht an. Wenn ich das nicht schaffe, dann bin ich nicht gut genug. Und Bibellesen wird zu einer großen Last. Der irreligiöse, relativistische Mensch, der geht an den Umgang mit Gottes Geboten anders heran. Der sagt dann wahrscheinlich, ich bin nur mir gehorsam, ich mache, was ich will, das ist kein Problem. Und wenn ich mal in die Bibel reinschaue, dann auch nur Dinge, die mir passen. Alles andere lasse ich gleich beiseite. Relativistische Menschen gibt es sehr wahrscheinlich auch in unserer Gemeinde. Sie schauen ab und zu noch in die Bibel und lesen die Dinge, die ihnen passen. Und alles andere lassen sie links liegen. Das ist gar nicht so unverbreitet. So wenig verbreitet. Ja. Das Evangelium macht alles anders. Ein Mensch, der vom Evangelium durchdrungen ist, der sagt hoffentlich, ich bin allein aus Gnade angenommen und deswegen möchte ich gerne Gottes Gebote halten. Deshalb sind sie mir so wichtig, dass ich mich davon in Frage stellen lasse. Aus Dankbarkeit und Freude möchte ich mit und für Gott leben. Gott, du hast alles für mich getan. Bibellesen wird dann zu einer Freude, weil die Absicht der Bibel, mir die Liebe zu zeigen, ein Liebesbrief aus der Bibel macht. Zweites Beispiel, kürzer. Das Evangelium verändert alles im Blick auf negative Lebensumstände. Sie gehören zu unserem Leben, alle kennen sie. Ich kenne keinen Menschen, der nicht irgendwo auch schon negative Dinge erlebt hat. Ein religiöser Mensch reagiert darauf wahrscheinlich damit, dass er wütend ist über Gott und auch über sich selbst. Wütend und er hat doch versucht, Gott Leistung zu bringen, abzuliefern. Und dann erwartet er auch so, ich habe meinen Teil getan, Gott, und jetzt bist du dran. Und dann passieren Dinge in seinem Leben, die er nicht versteht, die er schwer und anstrengend findet. Und dann passt das nicht zusammen. Seine Gleichung, seine Rechnung geht nicht auf. Eigentlich war der Beitrag von Gott, dass er ihm ein Leben schenkt, ohne all diese negativen Lebensumstände. Und das funktioniert nicht. Wahrscheinlich wird er bitter und halt wütend über sich und Gott. Ein irreligiöser Mensch, der erwartet in der Regel die Erfüllung seines Lebens in dem Leben. Und wenn das dann nicht so läuft, dann ist die Hoffnung ziemlich gering. Aus meiner Sicht müsste das so sein, dass die Hoffnung eigentlich verschwindend gering ist und dass er darüber bitter wird. Wenn ich aber vom Evangelium durchdrungen bin und dann mit schweren Lebensumständen zu tun habe, wenn ich das verinnerlicht habe, dann kann ich sagen, voller Freiheit und Überzeugung sagen, mein Gott, mein Vater ist gut und er ist gnädig, wie wir das eben auch gesungen haben, weil er einen Plan für mich hat. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Ich weiß es wirklich nicht. Aber ich weiß genau, dass Gott es gut mit mir meint und deshalb, weil ich das weiß, vertraue ich ihm, auch in dieser schweren Situation. Das Evangelium verändert alles. Jetzt kommt ein Punkt, den habe ich da aus Versehen gelöscht heute Morgen. Das Evangelium verändert alles im Blick auf meine Lebensmotivation. Der Antrieb eines religiös geprägten Menschen ist Kampf und Krampf. Er versucht ständig noch besser, noch heiliger zu werden und muss es seiner Familie beweisen, seiner Gemeinde und wahrscheinlich auch sich selbst. Und er meint, er müsste es auch Gott beweisen. Durch Leistung zeigen, wie gut er ist. Ein irreligiöser Mensch, der hat das nicht nötig, der erwartet eigentlich nur, dass alles in seinem Leben so läuft, dass er sich selbst, seinen eigenen Ansprüchen gerecht wird. Und ein Mensch, der vom Evangelium durchdrungen ist, der kann sagen, dass er frei geworden ist von diesem Druck, den die anderen beiden erleben. Dass er sich mit seinem Leben, mit allem Einsatz, mit allem, was er hat, Gott zur Verfügung stellen möchte. Das ist sein Glück, weil das Nähe zu Gott bedeutet. Die Suche ist zu Ende. Sie haben ihr Ziel erreicht. Das Evangelium verändert unser Selbstbild, unsere Identität. Ein religiös geprägter Mensch, der schwankt zwischen zwei Polen. Auf der einen Seite Selbstsicherheit und Stolz und auf der anderen Seite Minderwertigkeitsgefühle und Schuldgefühle. Schuldgefühle. Er will es Gott beweisen und wenn er es schafft, dann macht ihn das stolz und wenn nicht, dann ist er nichts wert, nur ein Versager. Und er pendelt immer zwischen diesen beiden Extremen. Ein irreligiöser Mensch hat auch zwei Pole, er will es aber sich beweisen und wenn das nicht gelingt, dann ist er über seine eigene Leistung enttäuscht und wenn es ihm gelingt, dann ist er stolz und schaut auf andere herab. Nur im Evangelium bin ich frei davon, weil mein Wert bei Gott hängt nicht von meiner Leistung ab. Ich weiß, wie schwer das zu verinnerlichen ist. Ich weiß das wirklich. Ich darf in Christus gleichzeitig selbstsicher sein. Ich war Christus so viel wert, dass er für mich gestorben ist. Und gleichzeitig weiß ich um meine Begrenztheit und weiß ich auch, dass ich ganz demütig werden muss, weil ich alles brauche für mein Leben. Das Evangelium, und damit höre ich dann auf mit diesen 5 Punkten, das Evangelium verändert das Ziel unseres Lebens. Ein religiöser Mensch denkt, ich muss mich selbst als würdiger Nachfolger beweisen. Ich muss. Und ein irreligiöser Mensch sagt, das Ziel ist die Selbstverwirklichung, es geht um mich. Ein Mensch, der vom Evangelium durchdrungen ist, der möchte mit seinem Leben Gott ehren. Ich möchte durch mein Leben zeigen, dass Jesus es würdig ist, dass ich für ihn lebe. Nicht meine Würde ist wichtig, sondern seine. Es ist schon klar, dass ich mit diesen 5 Fragen, mit diesen 5 Thesen nur einen Bruchteil unseres Lebens erfassen kann. Es geht noch weiter, wir könnten das Spielchen mit 100 Punkten weitermachen. Wenn wir es verstanden und verinnerlicht haben, was das Evangelium bedeutet, dann verändert es alles in unserem Leben, jeden Bereich, unser Denken, unser Reden und unser Handeln. Und welche Rolle spielt die Gemeinde in diesem Prozess? Spielt sie eine Rolle in meinem persönlichen Prozess der Verinnerlichung? Sie hat die Aufgabe, dass niemand einem dieser beiden Bedrohungen erliegt. Sie hat die Aufgabe, darauf zu achten und gleichzeitig zu ermutigen, immer wieder bei dem Evangelium sich einzulocken, das wirklich zu verstehen, zu hören und zu verinnerlichen, bevor die Bedrohungen konkret werden. Ohne Gemeinde? Schlecht. Ohne Gemeinde baue ich mir so schnell selbst mein Glauben, bastel es mir zurecht und zwar möglichst bequem, nicht unbequem. Und dann sind wir schon wieder bei einem dieser Bedrohungen. Der Glaube und die Nachfolge wird von vielen oft als Last und Belastung wahrgenommen. Und ich glaube nicht zu 100%, nein, es liegt nicht am Evangelium. Es liegt an diesen beiden Bedrohungen, die nicht das Evangelium sind. Das Evangelium schenkt mir etwas Außergewöhnliches. Das Evangelium schenkt mir die Perspektive Gottes auf mein Leben. Ich bin geliebt. Für mich hat Gott alles getan. So sieht Gott mich. Und das will das Evangelium mir sagen. Er will mit mir leben und will mich beschenken. Es gibt eine Beziehung zwischen Gott und mir. Und ich weiß, ihr habt es schon oft gehört, aber versucht das zu begreifen. Gott möchte eine Beziehung mit dir, ausgerechnet mit dir, herausgehoben mit dir. Egal wo wir stehen, Umkehr ist immer möglich. Das Spezialgebiet von Jesus Christus, Fachmann für Neuanfänge. Das ist sein Spezialgebiet. Wie war das mit dem Evangelium? Ganz am Anfang auf der Folie. Wie war das mit dem Evangelium? Erlösend, befreiend, begeisternd. Wisst ihr noch? Wisst ihr noch, wie das war? Ich lese euch ein Gebet vor und das können wir nachher nochmal gemeinsam beten, aber damit ihr es jetzt schon mal kennt. Für einen Neuanfang. Jesus Christus, du Sohn Gottes, vergib mir mein Leben ohne dich. All die falschen und egoistischen Gedanken, Worte und Handlungen. Ich will mit dir leben. Du sollst mein Herr sein. Christus, du bist mein ganzer Stolz. Das ist alternativlos. Alles andere ist wesentlich. Es ist absolut unbedeutend für unser Leben und erst recht fürs ewige Leben. Deshalb nutzt die Chance heute, vielleicht dieses Gebet nachher mitzusprechen.